Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Montag, der Wochenbeginn, 7. März 2022. Und wir haben wieder ein sehr lebhaftes Programm vor uns. Wir haben gerade festgestellt, Andreas, dass wir eigentlich noch nie so viele Nachrichten zu bewältigen hatten, was natürlich für euch auch gilt, aber dass man mit dem ständigen Rüsten und Erschrecken auch langsam in die Übung kommt.
Ja, man kommt in die Übung, man legt sich seinen eigenen Muster an und diese eigenen Muster sind in dieser Form sogar gut, weil man dann weiß, mit der Krise gut umzugehen. Und ich habe jetzt heute Morgen ja auch die Nachrichten mir reingezogen. Das ist ja unglaublich viel. Das ist ja, was da auf einen einfließt, gewaltig. Zwischendurch hatte ich noch einen Anruf, dass ein Freund mit seinem Wagen hier im Schnee stecken geblieben ist. Den musste ich noch kurz retten, da musste ich noch mal raus mit den gestutterten Rädern und habe den da rausgezogen. So, und jetzt geht's eben weiter. Wir haben heute einen sehr klaren Tag. Wir kommen in die Plusgrade, 2,5 Grad plus haben wir eine sehr klare und richtig schöne Luft ist es. Doch ein bisschen bedeckt oben auf dem Himmel. Der Schnee fängt jetzt an wegzutauen und jetzt geht's in die Plusgrade rein. Also der Frühling kommt jetzt.
Hast du gedacht? Du hast nicht genau geschaut, nächste Woche wird es wieder kälter. Also bei uns ist der Winter noch nicht vorbei. Die Klimaerwärmung nimmt ihren Lauf und ihr habt es gerade an dem begeisterten Unterton von Andreas gehört. Er liebt es, im Schnee zu wühlen, Leute rauszuziehen, mit dem Trecker da durchzufahren. Und es passt irgendwie auch ein bisschen besser zu dir, als hier im geschniegelt und gebügelten Anzug redaktionsfertig zu sitzen und Rede und Antwort zu stehen.
Ja, das stimmt. Also gestern hatte ich dann so eine Erfahrung der besonderen Art, weil ich mit einem Nachbar den Traktor getauscht habe, weil ich habe eine Kabine drauf und er nicht. Und dann sind wir mal so gefahren und ich habe das dann mal versucht, wirklich bei tiefem Schneegestöber bei -7 Grad, da wirklich dann hier den Schnee dann wegzumachen. Also das ist schon, also man spürt wirklich jedes Teil seines Körpers.
So genau wollten wir es gar nicht wissen. Wir fangen jetzt mal an mit der Übersicht hier, Andreas. Und natürlich beherrschen zwei Themen unseren öffentlichen Raum. Das ist Ukraine, Russland und der Rest der Welt. Und es ist das Impfpflichtthema. Dazu kommen wir heute auch. Und wir bitten auch alle, bei all der Panikmache, bei all dem Getöse da draußen, die Säbel rasseln, die Kriegstrommeln werden gerührt, bitte das Impfpflichtthema nicht außer Acht zu lassen. Wir haben hier schon mehrere Zuschriften bekommen, auch manches eingestellt. Ich werde heute noch eine Zuschrift heraussuchen. Da hatte mir jemand einen Brief geschickt, den er an jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten geschickt hat, nämlich mit dem ganzen Verteiler der Namen. Dürfen wir sowas rausgeben?
Ich denke ja.
Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir euch diese Datei mit anhängen, von also praktisch die E-Mail-Adressen aller Bundestagsabgeordneten. Es sind ein paar über 700. Und es gibt jetzt doch einige Leute, die diese Bundestagsabgeordneten fragen, ermahnen, könnt ihr noch ruhig schlafen? Wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Impfpflicht würde auch heißen, Impfpflicht für schwangere Frauen. Wir haben heute ein Video eingestellt. Das ist unfassbar, was da natürlicherweise beschrieben wird. Und ich habe mich an meine eigene Schwangerschaft erinnert. Wenn du schwanger wirst als Frau, dann geht es sofort los mit ein paar ganz strengen Regeln. Gesundes Leben, kein Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten, nur gesunde Kost, viel Bewegung, viel frische Luft, Stärkung des Immunsystems, damit das Immunsystem des neuen werdenden menschlichen Lebens ebenfalls gleich stark ist, wenn dieser Mensch auf die Erde kommt. Und was machen wir stattdessen jetzt? Hier werden Impfpflichten vorgeschrieben. Und wir wissen inzwischen aus vielen Unterlagen, aus vielen Studien, aus vielen zusammengetragenen Fällen, wie destruktiv diese mRNA-Spritze auf Schwangere wirkt. Viele Fehlgeburten und großes Leid und Elend, was damit verbunden ist. Ich bitte euch alle, tut, was ihr tun könnt. Und ihr wisst, dass wir das hier auf unsere Weise seit über 2 Jahren tun, aufmerksam machen, auf die Gefahren hinweisen. Und hier wäre tatsächlich ein Moment, wo jeder zum Zuge kommen könnte. Und es ist nichts einfacher, als diese Adressen zu kopieren und oben in das Feld zu setzen, an wen das Ganze gehen soll. Also es ist kein großes Ding, und einen ordentlichen Brief dazu schreiben oder die Fragen, die einem selber auf dem Herzen liegen. Ich denke, Andreas, vielleicht ändert es noch was.
Na gut, es wird schwierig werden, weil ich weiß, dass viele Abgeordnete, ich glaube sogar von ihrer Fraktion vorgegeben, quasi Standardbriefe bekommen. Das merkt man daran, wenn Menschen ihre Abgeordneten anschreiben und sagen dann ganz konkret, worum es geht, dass sie einen Standardbrief bekommen, der überhaupt nicht auf die Frage passt, sondern der einfach allgemein weggebügelt wird. Und das passt überhaupt nicht zu einer parlamentarischen Demokratie. Und natürlich ist es immer logisch, dass wenn bestimmte Fragen sich wiederholen, dass man dann standardisierte Textblocks nimmt. Aber wenn es dann individuell wird, muss man sich dann eben halt bemühen. Denn es sind ja die Volksvertreter. Ja, das ist ja wichtig. Und die Frage ist ja immer, Bankvertreter verkaufen ja Bankprodukte, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen eigentlich die Volksvertreter? Ich hoffe nicht das Volk. Und aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass hier natürlich auch die Anfragen gemacht werden. Und natürlich, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, dürfen wir die Adressen rausgeben, denn das sind ja die parlamentarischen Vertreter des Volkes. Die sind ja für jeden auch überall zugänglich. Und man kann sie dann einfach anschreiben. Und ich glaube, wenn sie merken, dass immer mehr Menschen auch Schwierigkeiten haben mit dieser Politik, dass es mit diesen Menschen auch etwas macht. Denn man denkt ja schon darüber nach, wie kann es eigentlich sein, dass gestandene Menschen, die auch schon teilweise über Jahrzehnte in der Politik sind, plötzlich so einknicken. Und da kommt bei mir automatisch der Gedanke, haben sie einfach Angst rauszufliegen, weil sie nichts anderes können? Das muss man einfach auch fragen dürfen. Das muss eine politische Einheit dieser Art einfach aushalten, so eine Frage. Und irgendwie macht das Ganze dann für mich auch Sinn. Denn jeder kann sich informieren, und da gerade, was du sagtest, nicht nur Schwangere und auch die Menschen, die zum Beispiel stillende Mütter, sondern ich hatte, wie gesagt, von meinem Bekannten gesprochen, die 45- bis 60-Jährigen sterben überproportional häufig im Moment. Und das ist ein großer Bestatter, der auch in verschiedenen Gremien drin sitzt und sagt, die Kollegen bestätigen das auch. Aber auch die vielen jungen Leute, Kinder und Jugendliche und Sportler, die reihenweise, und zwar wirklich reihenweise, auf den Sportplätzen plötzlich alle zusammenbrechen mit irgendwelchen Herzgeschichten. Ich meine, irgendwann muss man es ja mal merken.
Ja, man versucht ja immer noch zu sagen, es sind sehr, sehr, sehr seltene Einzelfälle. Aber man mag es angesichts dieser vielen Fälle, die jetzt doch einem zu Augen und Ohren kommen, nicht mehr glauben und kann es auch nicht mehr glauben. Dagegen sprechen auch die Untersuchungen des BBK-Vorstands, BBK-Provita-Vorstands Andreas Schöffbeck, der rausgeflogen ist, weil er klargestellt hat, dass hier überdimensional viele Impfschäden stattfinden durch die mRNA-Spritze, die Covid-Spritze, die beim Paul-Ehrlich-Institut nicht zu Buche schlagen. Also das heißt, man veröffentlicht einen großen Teil nicht. Und darüber können wir offen reden, weil diese Fakten auch auf dem Tisch liegen, während natürlich die Mainstream-Medien das alles gerne unter den Tisch kehren wollen. Wir kommen gleich überhaupt zum Thema Mainstream-Medien. Ich möchte vorher einfach mal 2 kurze Russland-Themen ansprechen, das wird sowieso der Hauptblock werden heute, die mich in der Vorbereitung des heutigen Tages echt geflasht haben, wie platt Propaganda eigentlich noch geht. Da ist ein Artikel mit der, ja, aus meiner Sicht fast heimtückischen Überschrift bei NTV: Übergriffe in Deutschland, jede Anfeindung gegen Russen ist eine zu viel. Und dann heißt es, angesichts des mörderischen Kriegs gegen die Ukraine ist es zynisch, wenn ausgerechnet die russische Botschaft in Berlin über Anfeindungen gegen Russen in Deutschland klagt. Das Russenbashing muss dennoch sofort aufhören, so heißt es hier weiter. Und dann wird auch aufgezählt, wo überall gebasht wird und so weiter, wird aber immer wieder auch klar gemacht, wie recht die andere Seite hat, die ukrainische Seite. Und zum Schluss heißt es in diesem Artikel, und da bin ich fast hintenüber gekippt, da heißt es, die Diplomaten einer amoralischen Staatsführung, die schon jetzt tausende Tote auf dem Gewissen hat, also hier meint man Russland, und ein Nachbarland vernichten will, beklagen sich über Beschimpfungen, Hassbotschaften, Schubsereien und Mobbing unter Schülern. So zynisch es klingen mag, die Betroffenen werden es überleben.
Tja, also das Verrückte dabei ist ja mittlerweile, dass man sich fragt, wer eigentlich in der Kriegsrhetorik am höchsten ist. Sind es eigentlich die Staaten, sind es die Politiker oder sind es die Medien? Ich habe mal in den Mainstream-Medien mal in den letzten Tagen mal so durchgestöbert, auch so die Begrifflichkeiten. Da gibt es Zeitungen, die schaffen es, innerhalb von zwei Sätzen nicht einmal das Wort Präsident Putin oder Putin allein zu schreiben, sondern entweder steht da der Despot, der Tyrann oder der Diktator. Und das in drei Sätzen hintereinander mit verschiedenen Bildern, möglichst schlecht gewählten Bildern. Und damit findet natürlich ein pauschales Bashing erst einmal statt. Denn mit Putin bringen die Menschen nun einmal Russland in Verbindung. Und es gibt ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und dieses Durchsetzungsgesetz sollte ja eigentlich bedeuten, dass Hass und Hetze nicht mehr sein darf und eliminiert werden muss. Und Hass und Hetze wirklich in der schlimmsten Form erkenne ich momentan, nämlich in einer pauschalen Verurteilung aller Russen. Und dass das so ist, kann man ja auch beweisen anhand der Symptome, die darauf auftauchen. Dass zum Beispiel irgendwelche Läden beschmissen werden mit Farbe. Dass zum Beispiel zerstört werden Autos mit irgendwelchen russischen Kennzeichen drauf. Oder dass Produkte aus Russland rausgenommen werden, pauschal, nach dem Motto, kauft nicht bei Russen. Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Nein, bei Russen hatten wir noch nicht. Das haben wir jetzt, Andreas. Und die zweite Meldung, wo ich echt hintenüber gekippt bin heute, die kam aus Bayern, und zwar aus dem Wildpark Mehlmeisel. Und in diesem Wildpark Mehlmeisel, da gab es oder da gibt es ein Wildschwein. Und dieses Wildschwein hat eine russische Abstammung, woraufhin ihn der Betreiber des Wildparks Mikisch, so heißt dieser Mehlmeisel-Wildpark, Mikisch, kurzerhand nach dem russischen Präsidenten Putin benannt hatte. Also dieses Wildschwein, das meldet übrigens der Münchner Merkur hier alles, dieses russische Wildschwein hatte den Namen Putin bekommen. Aber jetzt hat der Wildpark Mehlmeisel wegen des Ukraine-Kriegs Konsequenzen gezogen und das Wildschwein heißt nicht mehr Putin, obwohl es nach wie vor aus Russland kommt. Also das ist ja seine Abstammung. Sondern man hat jetzt hier gesagt, also da gibt es jetzt einen Wettbewerb, wer den besten und passendsten Namen findet. Und das zeichnet sich wohl auch schon ab. In den Kommentaren heißt es hier, finden sich bereits zahlreiche Vorschläge. Und übrigens, wer den Volltreffer macht, wer den Haupttreffer hat, wer den Namen genannt hat, der dann ausgesucht wird, der bekommt einen Gratistag im Wildpark Mehlmeisel. Also es ist auch eine hohe Motivation dabei. Und hier heißt es dann in den Kommentaren, ich fände es super, wenn der Eber nach dem Präsidenten der Ukraine benannt würde. Volodymyr Zelensky. Dieser Name wird recht häufig genannt. Weitere Personen schlagen dann auch Klitschko vor oder Hope für Hoffnung. Aber ich finde doch auch schön, wenn man das russische Wildschwein nach dem ukrainischen Präsidenten benennen will und das russische Wildschwein im Wildpark Mehlmeisel zur Fütterung ruft und ruft Volodymyr Zelensky.
Ja, es ist wirklich witzig. Ich meine, ich hatte ja auch schon mal meine Katzen früher mal benannt, auch nach politischen, auch die als terroristisch eingestuft wurden. Mein Kater zum Beispiel, der hieß Arafat, weil der hatte so komische, so ein getigertes Fell und das erinnerte mich daran. Und meine Katze, die ich dazu hatte, die hieß Merkel.
Wie terroristische Hintergründe.
Ja, bei Arafat natürlich nur.
Ja, das wollte ich doch mal klarstellen hier. Ich möchte keine Fake News haben, Andreas. Weil Fake News, das ist jetzt der Grund dafür, dass weltweit alles auf den Kopf gestellt wird. Also, Viele Länder haben, wir haben schon darüber berichtet, Russia Today, also den russischen Staatssender in YouTube-Form, in Videoform anderer Portale, in Telegram-Form, bei Facebook, bei Twitter und so weiter rausgeschmissen. Aber auch Sputnik, was auch zu den russischen Staatsmedien gehört. Wir haben hier sehr häufig RT verlinkt. Wir machen es im Moment nicht, weil wir auch Zugang zu anderen russischen Medien haben. Wir haben russische Übersetzer, die für uns die russische Presse durchkämmen. Und also das ist das eine. Aber nun hat natürlich Wladimir Putin darauf reagiert. Der hat jetzt nicht gesagt, ich verbiete die westlichen Medien in meinem Land, sondern er hat das ganz anders gemacht. Er hat gesagt, wer von den westlichen Medien Falschmeldungen verbreitet und auch Fake News nennt man das ja in diesem Fall, dann wird das mit hohen Strafen geahndet werden. Und zwar, das neue Gesetz wurde schon vom Parlament verabschiedet und tritt in Kraft, wenn Putin es unterzeichnet. Ich glaube, das dürfte inzwischen passiert sein. Und es war nicht genau klar, wann Putin diese Maßnahme unterzeichnen würde. Aber alle haben schon mal in vorauseilendem Gehorsam sich abgemeldet, weil das Gesetz dem russischen Staat weitaus mehr Befugnisse zu geben scheint, um gegen die Verbreitung von Fälschungen vorzugehen, indem man hier mal kurzerhand eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren für die Veröffentlichung von Fake News vorsieht.
Naja, man argumentiert jetzt natürlich aus dem Westen damit, dass Putin dann letztendlich vorgibt mit Sicherheit, was Fake News ist und was nicht. Und was gegen ihn ist, wird dann als Fake News eingestuft und alles andere ist dann eben halt die Wahrheit. Denn das große Problem ist, dass die westlichen Medien den Anspruch des Objektivismus und den Anspruch der Wahrheit für sich beanspruchen. Und genau da muss man vorsichtig sein. Wenn wir sehen, dass mit Bildern gearbeitet wird, in öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aus Zeiten, die schon, was weiß ich, 5 oder 7 Jahre zurück sind, überhaupt nicht im Zusammenhang zu bringen sind, aber sie werden dann als Bildunterlage genommen zu aktuellen Meldungen, das sind Fake News. Und die Fake News im Westen, auch hier ganz normal im Westen, sind ja nun ganz eindeutig immer wieder beweisbar. Und zwar aus meiner Sicht weniger als Ausnahme, sondern mehr schon als ein Standard, wie so eine Art Kavaliersdelikt. Man nimmt einfach falsche Bilder aus irgendeinem Archiv und legt sie dann einer aktuellen Meldung unter, damit die Emotionen auch entsprechend stimmen. So einfach ist das Ganze. Und das sind ja zum Beispiel Beweise. Und dafür wird natürlich ein Deutscher nicht inhaftiert, der so etwas wissentlich macht. Aber offenbar wird hier unterschieden eben mit den Bewertungen.
Ja, ich möchte euch kurz sagen, wer so in der ersten Runde gleich ausgefallen ist und sich abgemeldet hat. Das ist eine Meldung von Daily Mail gewesen, unter anderem der große US-amerikanische Sender CNN wird seine Sendung in Russland einstellen, hat ein Sprecher verlauten lassen. Und CBS News hat erklärt, nicht mehr aus Russland zu senden. ABC News hat mehrere Korrespondenten, die in Russland arbeiten. Keiner wird mehr senden aus Russland. CBC Kanada auch nicht. Und ARD und ZDF haben sich auch abgemeldet. Das ist bekannt gegeben worden von den beiden großen öffentlich-rechtlichen Staatssendern. Und die stoppen angesichts des, wie es hier in der Erklärung heißt, neuen russischen Mediengesetzes vorläufig ihre Berichterstattung aus Moskau. Sicherlich sind da auch noch andere Medien. Es ist auch egal, die Großen melden sich da jetzt ab. Jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, wenn ich als aufrechter Journalist in ein Land gehe und versuche, eine möglichst neutrale, sachliche, objektive Berichterstattung zu machen, dann bin ich ja auch interessiert daran, dass es ein gutes Verhältnis ist, auch zum Land. Und wenn ich jetzt versuche, ganz aufrichtig zu berichten, aber aufrichtig im sachlichen Sinn und nicht, was mir jetzt das politisch korrekte Programm vorgibt, muss ich mich dann vor Fake News fürchten? Vor Gefängnis fürchten?
Na, es kommt immer darauf an. Natürlich ist es so, dass man wissen muss, dass eine Presse immer geprägt ist. Das sehen wir ja gerade in Deutschland in Angesicht der Historie, wie dort die Presse geprägt wurde. Und wenn man zum Beispiel gewohnt ist, mit bestimmten Methoden zu arbeiten, die nicht sauber sind, dann ist die Umstellung einfach zu groß. Denn es kann natürlich sein, dass man aus Versehen tatsächlich eine Falschmeldung reinbringt, und das ist eine Fake News, aber eben nicht geplant. Denn Fake News sind aus meiner Sicht ja auch schon, wenn ich bestimmte Informationen weglasse, um einen bestimmten Kontext herzustellen, der vielleicht gar nicht existiert. Also durch eine selektive Berichterstattung, die daraus rührt, dass man gar keine Falschmeldung machen will, sondern kein Interesse an der Wahrheit hat, sondern mehr oder weniger nur Interesse daran hat, ein Bild zu vermitteln, welchem man selbst hinterherläuft. Das heißt, die Medien berichten nicht mehr über Geschehnisse, sondern sie sind aktiv in der Politik beteiligt. Und wenn ich sehe, dass große Schlagzeilen reingehen in die Zeitungen, wo es dann heißt, wir geben 1 Million Kopfgeld auf Putin, tot oder lebendig und solche Sachen, dann sehe ich, dass diese Presseorgane allein durch die Verbreitung selber zum Kriegsteilnehmer werden. Das ist keine Berichterstattung mehr, weil sie eindeutig einseitig ist. Und es geht jetzt nicht um die westliche oder östliche Darstellung, sondern es geht ganz genau um die Einseitigkeit bei allen Organen. Aber speziell in Deutschland haben wir da ja große Erfahrungen.
Ja, ich danke dir für diesen Hinweis. Wir gehen jetzt mal weiter durch die Meldungen hier. Und da heißt es als Nächstes, USA hatten ja vor 2 Tagen gewarnt, also der Außenminister Blinken hatte China gewarnt, wir sprachen darüber, die Russen bloß nicht zu unterstützen, weil ja USA also ein viel höheres Wirtschaftsaufkommen in Verbindung mit China habe, nämlich 50%, als Russland mit 15%. Das scheint aber nicht viel gefruchtet zu haben, denn Welt Online meldet heute, Andreas, dass Chinas Außenminister Wang Yi sich gemeldet hat und Russland im Konflikt um die sogenannte Invasion in die Ukraine den Rücken stärkt. Auf eine Frage nach den internationalen Sanktionen als Reaktion auf den Krieg sagte Wang Yi auf der Pressekonferenz aus Anlass der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking wörtlich: Egal wie tückisch der internationale Sturm ist, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben. Beide Länder seien enge Nachbarn, strategische Partner. Ihr Verhältnis zähle zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt. Die Kooperation sei nicht nur von Nutzen für die Völker beider Länder, sondern trage auch wörtlich zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Welt bei. Und beide Länder, heißt es, lehnten eine Wiederbelebung einer Mentalität des Kalten Krieges ab, ebenso wie ideologische Konfrontation, und setzten sich für die Demokratisierung internationaler Beziehungen ein. Andreas, das ist ein klares Zeichen der Rückendeckung aus China. Wie würdest du, das ist ja nicht ganz so zu erwarten gewesen, China hat ja immer gesagt, sie sind vorsichtig, haben sich zwar pro Russland positioniert, aber mit dieser ganz klaren Aussage des Außenministers Chinas positionieren Sie sich jetzt direkt? Wie ordnest du das ein?
Na, da sind ja viele Informationen zwischen den Zeilen. Man achte auf die Wortwahl. Man spricht nicht von einer chinesisch-russischen Freundschaft, auf eine lange Geschichte, auf die man zurückblicken kann und die man aufrechterhalten möchte, historisch, traditionell oder wie auch immer, sondern man spricht von einer strategischen Partnerschaft, von einer wichtigen bilateralen Beziehung. Das heißt, hier handelt es sich um eine nützliche Verbindung zwischen beiden Partnern, weil Russland das Zünglein an der Waage ist, obwohl es ja das größte Land flächenmäßig der Welt ist, ist es trotzdem in diesem Fall als Zünglein zu bezeichnen, weil um Russland geht es. Wenn China mit Russland die Verbindung hält, haben sie eine Großmacht in Verbindung mit ihr im Iran. Ich habe oft darüber gesprochen, über diese eurasische Platte, mit der man dieser US-zentrischen Politik, dieser Hegemonialpolitik ganz deutlich Einhalt gebieten kann. Denn es ist ja nicht nur die US-Politik, es ist ja die US-NATO-Politik. Denn NATO gehört ja zu USA. Es ist kein Verteidigungsbündnis von gleichberechtigten Partnern, sondern das sind aus meiner Sicht Staaten, die sich der USA-Führung angeschlossen haben. Und das sehen wir daran, dass die Verteidigungsminister eben halt der anderen Staaten außer USA oft auch eine gewisse Grundfähigkeit vermitteln lassen, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. Während die USA in ihren Verteidigungspositionen immer sehr, sehr gut bestückt ist mit Experten und Sicherheitspolitikern. So, die USA selbst haben aber auch ein Interesse daran, mit Russland gemeinsam in irgendeiner Form zusammenzukommen, hinter den Rücken. Und ich glaube, da laufen eine ganze Menge auch da bilaterale Beziehungen ab, weil man damit natürlich einen Konterpunkt gegen China machen könnte. Das heißt, um Russland geht der Kampf. Das, was dabei jetzt interessant ist, ist Europa, weil Europa mehr oder weniger einmal noch ein weiterer Player wäre, den man momentan eliminieren will, um mehr Überblick reinzubekommen, um die Sache klarer zu machen. Und aus diesem Grunde geht es jetzt in erster Linie darum, erst einmal Europa auszuschließen als Machtposition. Das sehen wir gerade, wie es ja mehr oder weniger zerbröselt wird. Und ich rede gar nicht von Krieg, sondern ich rede von einer ökonomischen Zerbröselung, während jetzt China und Russland natürlich als Zweckgemeinschaft miteinander zusammenarbeiten, aber man weiß nicht, was hinter den Kulissen noch in die andere Richtung läuft. Was für mich hier nachdenklich ist, ist ganz eindeutig, der chinesische Minister spricht hier von reinen strategischen Partnerschaften, die die bilateralen Beziehungen und die ökonomischen und die militärischen Zusammenarbeiten fundamentieren, mehr nicht.
In welchen Zusammenhang würdest du denn dann die Meldung von gestern stellen? Bei der Bild-Zeitung, dass es einen mysteriösen Flug gegeben haben soll von Russland nach USA und es soll sich um den russischen Regierungsflieger gehandelt haben. Flightradar 24, auf die berufen sich die Bild-Journalisten. Es heißt, wer an Bord ist, ist ungewiss. Fakt sei aber, dass diese Maschine eine Sondergenehmigung brauche, um überhaupt in den kanadischen und US-amerikanischen Luftraum fliegen zu dürfen. Denn hier ist ja eigentlich ein Flugverbot, das gilt. Und es heißt laut US-Insidern, wie die Bild-Zeitung das jedenfalls berichtet, dass seit Dienstag, also das wäre dann gestern, das war letzte Woche Dienstag schon, also schon fast eine Woche, zwischen den Verteidigungsministerien der USA und Russlands es eine Direktverbindung geben soll, um Fehleinschätzungen, militärische Zwischenfälle und Eskalationen zu verhindern. Genau, jetzt kommt das Datum. Diese Verbindung sei am 1. März, also tatsächlich Dienstag vor einer Woche, eingerichtet worden. Und wer das gesagt hat, das will die Nachrichtenagentur Reuters nicht sagen.
Gut, wir hatten neulich schon mal darüber gesprochen. Das rote Telefon, das berühmte, das gab es schon immer. Das soll es nicht mehr geben. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass sie sehr wohl miteinander in Verbindung sind. Und ich vermute, das ist aber wirklich jetzt einfach nur eine in den blauen Dunst gesagte Vermutung oder ich könnte sein, also das ist mit ganz vielen Fragezeichen, dass es sich dabei um Strategen handelt, die eben nicht auf elektronischem Wege kommunizieren wegen Abhörgefahren, wo tatsächlich in entsprechenden abhörsicheren Räumen ganz andere Dinge diskutiert werden. Und wenn dann russische Diplomaten aus der Botschaft von wer weiß woher, wenn das ein Regierungsflieger ist und man sagt, das sind welche vom Außenministerium, dann heißt das erst einmal gar nicht, sondern das ist ein Regierungsflieger, das reicht. Und welche Strategen da sind, ob das aus der Ökonomie oder aus der Geopolitik ist oder aus der Verteidigungs- oder Sicherheitsarchitektur, das weiß man nicht. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es entsprechende Diskussionen gibt zwischen den US-amerikanischen Flügeln und Russland, weil das Problem ist, der große Split, den wir haben, also der Streit, die Spaltung, ist im Weißen Haus selbst. Ich glaube, dieser Kampf im Weißen Haus ist weitaus ernster zu nehmen als der Kampf zwischen Ost und West.
Ist es das Weiße Haus? Es gibt ja jetzt sogenannte Verschwörungstheorien, die kursieren. Und ich möchte das hier auch ausdrücklich als ein Gedankenmodell bezeichnen, das ich hier nenne, weil man das jetzt an vielen Ecken hochpoppen sieht und hört. Und zwar, Andreas, wir wissen ja, das weiß man aufgrund der Videos und der Fotos, die es gibt, dass Wladimir Putin durchaus mit dem WEF und auch Klaus Schwab persönlich in engem Kontakt immer gesehen wurde. Weshalb viele Leute sagen, ah, der Putin, der spielt nur ein Spiel und in Wirklichkeit wird er gesteuert vom System, von dem Schwab, von diesen globalen Milliardären, die sich die Welt untertan machen wollen. So, und das ist also ein falsches Spiel, das der Putin betreibt, sagen die. So, jetzt gibt es Leute, die sagen und behaupten, der Putin, der kennt den Inner Circle des WEF gut, der kennt die Pläne des WEF gut, macht aber jetzt nicht mehr alles mit, was die machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt, er eckt jetzt an, er durchkreuzt eventuell manche Pläne, so diese Verschwörungstheorie. Und jetzt wird er deswegen von der ganzen Welt bestraft, von allen anderen, die noch mitmachen, die ja auch bei der Mikrobe mitgemacht haben und ein ganz gewisses Ziel der Zerstörung auf diesem Planeten planen. Nochmal, sind nicht meine Ideen, das kursiert an vielen Stellen. Andreas, wäre so etwas denkbar?
Jetzt habe ich nicht gemerkt, was war die Frage? Ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber jetzt nicht die letzte Frage.
Also
was
du verlangst ja auch, dass die Hörer hier alle immer genau zuhören.
Ja.
Das musst du denn schon auch.
Ja, ich war aber gerade dabei und habe das noch nicht so ganz verstanden.
Also ich habe gefragt, ob diese Verschwörungstheorie, ob was dran sein könnte, dass Putin die inneren Pläne des WEF gut kennt und nicht mehr mitmachen will.
Da war ich gerade in Gedanken jetzt auch schon wieder eingetaucht und deshalb war ich jetzt unsicher, ob da noch was danach kam, was eventuell an mir vorbei gelaufen ist. Ja, also es heißt ja, dass Putin bei diesen Young Global Leaders mit dabei gewesen sein soll.
Nicht nur bei den Jungen.
Und auch bei den Alten. Und er ist ja auch beim WEF immer wieder eingeladen und so weiter. Aber er muss natürlich auch dabei sein. Ich kann nicht beurteilen, ob er wo zugehört und welches Spiel er spielt, kann ich nicht. Aber ich stelle eines fest. Wenn jemand, der aus einer bestimmten Gruppierung kommt, plötzlich und unerwartet dermaßen stark abgestraft wird, und zwar pauschal, und das mit weltweitem Medieneinsatz. Es ist ja ein Kriegseinsatz auf Basis der Medien. Die Medien sind ja im Krieg spielen ja eine wichtige Funktion, wo alles ja auch nicht auf Russland sich bezieht, denn Russland sollte ja eventuell mal Freund werden, sondern das Feindbild Putin wird aufgebaut. Es wird auf einen Menschen, als ob ein Mensch alleine in der Lage wäre, einen solchen Krieg zu führen oder auch alleine zu steuern. So simpel geht es nicht. Wir dürfen nie vergessen, alle Führer und Verführer, die irgendwo Macht hatten, das waren Menschen immer aus Fleisch und Blut. Ja, und die haben unterm Strich gesehen mit einer großen Administration in Zusammenarbeit und in Gemeinschaftsentscheidungen gearbeitet. Dieses sogenannte Diktatorenprinzip, was man immer so argumentiert, bei dieser komplexen Welt, das halte ich für überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn dann Einzelpersonen in dieser Form so rausselektiert werden und sagen, das ist das Böse in Person, dann werde ich kritisch. Und ich habe das Gefühl, dass dieser große Plan der Ein-Weltregierung eventuell gefährdet sein könnte durch einen Staat, der sich administrativ gerade neu sortiert und sagt, wir spielen jetzt das ganze Spiel nicht mehr mit. Putin war ja in seiner ersten Amtsperiode extrem westlich orientiert. Er hat die Hand gereicht. Er hat dann Anfang 2001 die berühmte Rede im Bundestag gehalten, in deutscher Sprache. Er bekam stehende Ovationen. Ich meine, was sollte er denn noch machen? Er war westlich orientiert, aber man hat ihn als Verlierer dastehen lassen. Man hat ihn die ganze Zeit mehr oder weniger als den ehemaligen Sowjetführer dastehen lassen. Und er wird heute, sehe ich da Biografieanalysen über Putin, wo es dann heißt, er war dann ganz entsetzt, als dann beispielsweise die Sowjetunion damals unter Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika unterging, dass man ihn dann mehr oder weniger da allein gelassen hat in der DDR und dass er dadurch ein Trauma hätte und psychologisch eben schwierig wäre oder naja, wie dem auch sei, man unterstellt ihm da quasi psychologische Trauma, vielleicht sogar Psychopathien. Und da bin ich ehrlich gesagt wirklich kritisch, denn so ganz unaufgeweckt wirkte er nicht, wenn wir seine erste Amtsperiode sehen, wo die deutschen Bundestagsabgeordneten unter dem Bundeskanzler Schröder und auch anderen stehende Ovationen, alle wie sie da sind, gegeben haben, stehend. Also kann er ja nicht so komplett falsch gewesen sein. Aber in der zweiten Amtsperiode hat er sich eben halt massiv geändert, weil er eben halt mehr oder weniger als der Loser-Staat wurde er so dargestellt. Das war so einfach so die komplette Verlierergeschichte. Das größte Land der Erde flächenmäßig, das waren einfach nur die Verlierer und keiner hat sich drum gekümmert. Das kann man mit Menschen nicht machen. Menschen brauchen auch einen bestimmten Patriotismus. Sie brauchen ihren Heimatgefühl, sie brauchen ihre Verwurzelung. Sie müssen auch das Gefühl haben, jemand zu sein und nicht einfach nur die Loser dieser Welt. Und dann haben sie sich wieder aufgerappelt. Das hat der Westen komplett unterschätzt. Und jetzt kommt plötzlich eine gegnerische Situation, ein Gegenwind, der sich aufgebaut hat. Und die Russen verfügen über Hyperschallraketen, die die Amerikaner noch gar nicht zu Ende entwickelt haben. Das heißt, die sind also militärisch jetzt im Vorsprung. All diese Dinge führen natürlich zu einem Schockmoment, denn die große westliche Welt, die sie ja so überlegen, die Sowjetunion damals platt gemacht hat, die ja quasi die Gewinner waren mit ihrem Kapitalismus, die waren dann auch irgendwann dann in einer Trägheit in ihrem Siegestaumel. Und die anderen haben sich einfach wieder aufgerappelt. Das ist das Problem.
Ja, also man muss immer stutzig werden, wenn jemand wie die Sau durchs Dorf gejagt wird, die ja jetzt nicht mehr Putin heißt, sondern Selenskyj. Jedenfalls in Mehlmeisel in Bayern. Also das ist wirklich, da bin ich noch nicht drüber weg über die Meldung. Trotz aller globalstrategischen Erläuterungen von deiner Seite. Tut mir leid. Andreas, die Türkei erwartet jetzt die Außenminister der Ukraine und Russlands zu Gesprächen in der Türkei. Und dort wollen die sich treffen, und zwar am 10. März, heute ist der 7., also in 3 Tagen, in Antalya. Das hat der türkische Außenminister Cavusoglu gesagt. Und die Gespräche sollten gemeinsam mit ihm, mit Cavusoglu, im Dreierformat stattfinden. Klingt ein bisschen wie eine Moderation. Das russische Außenministerium hat diese Aussagen bestätigt und dementsprechend kommt Sergej Lavrov als Außenminister dorthin und der ukrainische Kollege Kuleba, der soll dort auch hinkommen. Von ukrainischer Seite wurde das Treffen bisher noch nicht bestätigt und es ist ein Forum, wo sie zusammenkommen sollen, das regelmäßig eigentlich stattfindet und wo Politiker, Diplomaten und Experten unterschiedlicher Bereiche zu Diskussionen zusammenkommen. Und die Türkei hatte sich in diesem Ukraine-Konflikt immer wieder zwischendurch als Vermittler angeboten. Wie ist denn deine Erwartung für diesen Termin?
Naja, erstmal haben sie sich einen schönen Platz ausgesucht an der türkischen Riviera. Da ist ja nun Antalya, da ist ganz nett, da hat man nettes Wetter auch und ein schönes blaues Wasser dort am Meer, am Mittelmeer. Also denen geht es wahrscheinlich dann ganz gut. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass die Götter des Zorns möglichst milde gehalten sind. Das ist für mich ganz wichtig und man kann nur hoffen, dass da Ruhe reinkommt. Die Türkei bietet sich da natürlich wirklich an, weil Erdogan hat natürlich gute Beziehungen sowohl zum Kreml als auch eben zur Ukraine. Also er beliefert ja zum Beispiel auch Drohnen an die Ukraine. Das macht also quasi die Türkei. Zumindest haben sie das gemacht bisher. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich auch türkisch verbunden. Und das ist ja auch das Problem, was die russisch verbunden. Deshalb ist es auch so, dass die NATO ein Problem hat, dass sie sich nicht festlegen. Die Türkei, die Politik von Erdogan ist aus der Sicht der NATO, wie du immer so schön sagst, als würde man einen Pudding an die Wand nageln. Der rutscht dann immer am Nagel runter. Das funktioniert nicht. Die sind schwer zu fassen. Und Erdogan sagt, man muss nicht nur auf einer Hochzeit tanzen, sondern man kann je nach Sachlage mal in die eine oder in die andere Richtung gehen.
Das nennt man ja wohl auch oder nannte es bislang Diplomatie, dass sowas auch möglich ist, dass einer nicht nur Feind und der andere nicht nur Freund sein muss, sondern dass es Zwischentöne gibt und wenn auch keine Liebesbeziehungen, aber zumindest diplomatisch funktionierende Beziehungen. Das ist ja das, was wir im Moment absolut vermissen. In den Medien wird getrommelt, nur gegen den bösen Putin und es ist, ich meine, natürlich sind die Menschen betroffen und natürlich muss man den Menschen helfen und das Leid ist groß und das sehen wir alle und da ist auch, glaube ich, niemand, der das ignorieren will oder würde. Aber man muss einfach aufmerksam werden, dass da irgendetwas ganz merkwürdig ist. Mich erinnert das ein bisschen an die Zeit, als ich 2006, 2007 aus den öffentlich-rechtlichen Medien rausgejagt wurde, 10 Jahre eine eigene Talkshow hatte, wo ich, und das wurde damals nicht aufgezeichnet, erst ganz zum Schluss ist die Sendung 2 Stunden vorher aufgezeichnet worden, damit man für alle Fälle sicher sein konnte, dass da nichts Unerwünschtes passierte. Aber circa 9 Jahre haben wir live gesendet. Und wenn man als Sender eine Moderatorin live für 2 Stunden auf die Zuschauer loslässt, Freitagabend, dann weiß man schon, was man tut und weiß auch, dass man sich auf den geistigen Zustand dieser Person auch verlassen kann. Vor allem, wenn sie auch fast 20 Jahre Nachrichten der Tagesschau vorgelesen hat. Und da muss man sich dann fragen, wie kann sich über Nacht etwas wenden? Ich bin ja damals aufgefallen, weil ich politisch unkorrekte Informationen veröffentlicht habe über die Mutter-Kind-Bindung, die so nötig und wichtig ist. Und dass eben in diesem politischen Programm, das dem Sozialismus sehr ähnlich ist, nicht vorkommen sollte, weil die Frauen arbeiten gehen sollen. Das nennt man Karriere. Aber auch das Hamsterrad sieht von innen wie eine Karriereleiter aus. Und die meisten Frauen haben es geglaubt. Und dabei sind ihre Kinder ihnen mehr oder weniger nicht selten abhanden gekommen. Die Bindung zu den Kindern wurde zerstört in diesen ersten 3 Jahren. Das war mir damals wichtig, das passte nicht ins Programm. Und plötzlich war ich eben nicht nur politisch unkorrekt, sondern wurde in den Medien als dämlich, als blond, als blauäugig, als unzurechnungsfähig dargestellt. Und auch da sind natürlich viele Menschen aufmerksam geworden, haben gesagt, hä, wie kann das sein? Die ist doch die ganze Zeit bei den öffentlich-rechtlichen Staatsmedien. Ich war ja insgesamt fast 30 Jahre bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es hätte ja eigentlich vorher auffallen müssen.
Ja, vielleicht möchte ich da gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit dir. Du hast mir mal erzählt, wie das so war als Nachrichtensprecherin. Wenn du beispielsweise vorher dann nochmal gebrieft wurdest, beziehungsweise in einer sogenannten Konferenz warst, bevor die Nachrichten losgingen, und dann hat man dann dir gesagt, was die Nachrichten sind. Du hast dann so eine Art Probelesung gemacht. Erklär doch bitte mal, wie das abläuft. Denn das hat mich wirklich sehr interessiert, wie klar also vorgegeben werden hier die Nachrichten.
Naja gut, ich kann das vielleicht mal so erläutern. Es schwebte die ganzen Jahrzehnte, die ich bei der Tagesschau war, immer ein Damoklesschwert über allen Sprechern, wie auch vor meiner Zeit schon dieses Damoklesschwert über Dagmar Berghoff, über Karl-Heinz Köpke, über Wilhelm Wieben, über Werner Feigl, das waren ja alles die Nachrichtensprecher, damals schwebte. Und zwar hieß es immer, naja, vielleicht kommt eines Tages der Punkt, an dem die Sprecher ausgewechselt werden durch Moderatoren. Muss man dazu sagen, bei ZDF, bei Sat.1, bei RTL, bei allen Sendern, die Nachrichten verkaufen oder präsentieren, sitzen an dieser entsprechenden Stelle eben nicht Sprecher, sondern in aller Regel Journalisten, Moderatorinnen, die ihre Nachrichten selber formulieren und aufschreiben. Bei der Tagesschau ist es bis zum heutigen Tage anders. Also dieses Damoklesschwert hat wahrscheinlich auch dazu führen sollen vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass man als Tagesschausprecher stramm stand, dass man seinen Job nicht verliert. Man wollte also auch nicht unangenehm auffallen. Und man ist bei der Tagesschau nicht mehr als ein Vorleser. Man hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte, was ja auch viele immer wieder dazu verleitet hat, zu sagen, naja, ich bin ja gar nicht verantwortlich für das, ich lese ja nur vor. Allerdings habe ich das dann ab einem gewissen Punkt anders gesehen und habe gesagt, ich bin sehr wohl mitverantwortlich, was ich da präsentiere. Das war auch der Grund, warum ich in die Offensive gegangen bin und eigentlich das auch so nicht mehr machen wollte. Und der Ablauf war auf jeden Fall damals so, und ich nehme mal an, daran wird sich nicht viel verändert haben. Die Tagesschausprecher sind nicht einmal bei Konferenzen anwesend gewesen. Die wollte man da gar nicht haben. Die Sprecher kamen nimmer, die 20-Uhr-Tagesschau, um 7:30 abends in die Redaktion. Dann saß man da vor dem Chef vom Dienst, hat seine Nachrichten durchgelesen und zwar laut, damit der Chef vom Dienst das auch schon mal gesprochen hört. Da ist dann manchmal noch ein bisschen nachgebessert worden oder so. Oder wir als Sprecher haben gesagt, das liest sich nicht so gut, oder vielleicht kann man das ein bisschen anders formulieren. Aber wenn man inhaltliche Kritik geäußert hat, ich will da gar kein Beispiel nennen, aber es gab hin und wieder durchaus inhaltliche Kritik, weil ich war damals wirklich vielleicht noch nicht so ganz aufgewacht, wie ja jeder erst in diesen Erwachungsprozess sich hineinleben muss, und habe da manchmal tatsächlich ganz naiv gefragt, ja, aber das stimmt doch hier gar nicht, das ist doch, eigentlich gibt es hier eine zweite Seite, warum wird das so einseitig dargestellt? Und dann hat man mich in aller Regel streng angeguckt und hat gesagt, die Sendung geht gleich los, würden Sie jetzt bitte ins Studio gehen? Also da wurde überhaupt nicht diskutiert. Das ist nicht an der Tagesordnung gewesen. Heute, also wir haben neulich mal drüber gesprochen, Andreas, mir ist ja heute erst klar, warum bis heute Sprecher dort arbeiten, also Sprechmaschinen oder Vorleser, weil die haben gar nichts zu sagen, die haben auch nichts zu widersprechen und auch nicht mitzudenken.
Ja, also ich will das mal jetzt mit der aktuellen Situation abgleichen. Wenn ich mir jetzt ansehe, wie viele Mails und Informationen und entsetzte Anschreiben ich bekommen von Journalisten aus dem Öffentlich-Rechtlichen, aus dem Privaten, aus den obersten Etagen, du bist auch geflutet damit, die wirklich entsetzt sind über eine Politik, die dieses Russen-Bashing dermaßen nach außen trägt. Auch die großen Zeitungen, die großen Boulevardblätter, die großen, was auch immer, Leitmagazine, auch dort sind wirklich reihenweise Journalisten, die völlig verzweifelt sind, weil sie sehen, mit welch einer Art hier quasi Krieg, Hass und Hetze geschürt wird. Und sie sagen, das ist doch nicht in Ordnung. Das wäre so ein typisches Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere, auch Nachrichtensprecher, auch der Tagesschau oder Heute-Journal oder was es da so alles gibt, auch eine andere Meinung hat als das, was er dort vorzulesen hat. Wäre das also denkbar auch, wenn du jetzt sagen würdest, Moment mal, wir müssen doch jetzt auch mal die andere Seite mal darstellen, dann würden sie dich wahrscheinlich auch böse angucken. Du hast es mir ja erklärt und der Ton, mit dem du mir das erklärt hast, der war dann laut diesem Chef vom Dienst noch richtig ernst. Also das war schon also die Drohgebärde, die dahinter stand. Nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Das heißt, man fliegt dann raus.
Ich will das hier in der Öffentlichkeit jetzt nicht so weit führen, aber ich denke, es hat jeder verstanden, was ich gesagt habe und was ich damit auch sagen wollte. Wir reden ja oft über die Mainstream-Medien und wie gleichgeschaltet diese Medien sind. Ja, du hast, wir haben ja immer mal uns beschäftigt auch mit dem, was dieser Morgentauplan gewesen ist. Und es gibt ja auch ein sehr spannendes Buch, das ist nur leider nicht mehr auf dem Markt, denn dieser Henry Morgenthau, der war ja, was war der, Finanzminister der USA? Finanzminister, der hatte ja auch ein Buch geschrieben, veröffentlicht, 45 oder 46. Und dieses Buch heißt und hieß Germany is our problem. Deutschland ist unser Problem. Und das ist natürlich schon ein spannender Gedanke, wenn man das so mit der derzeitigen Situation übereinbringt. Und du hast dir mal angeschaut, Andreas, wie das eigentlich mit der Gründung der Mainstream-Medien nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Ja, also das war für mich auch ganz spannend. Also wenn man sich den Morgenthau-Plan einmal ansieht, der war übrigens 1943 der Plan. Das andere war Germany is our problem, das war das Werk. Und da gibt es unter anderem zwei Punkte drin und die sind für mich ganz wichtig, um sie historisch einfach mal nicht zu bewerten, sondern einfach nur mal zu nennen. Und dann kann jeder selber bewerten. Das sind alles originale Zahlen, Daten und Fakten aus Wikipedia und zitierbaren Quellen. Also Wikipedia gilt immer noch als zitierbar. Also da steht zum Beispiel im Morgenthau-Plan drin zum Thema Schulung oder Lehrer. Alle deutschen Schulen und Universitäten sollen so lange geschlossen bleiben, bis das Lehrpersonal ausgesondert und das Umschulungsprogramm fertig ist. Finde ich schon sehr aussagefähig. Dann alle deutschen Rundfunksender Zeitungen, Zeitschriften sollen so lange eingestellt werden, bis geeignete Publizisten gefunden sind, die Kontrollmittel fertig und Vorschriften über das Inhaltsprogramm entworfen seien. So stand es in dem Morgenthau-Plan von 1943. Und jetzt gucken wir einfach nur mal, was passiert ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der so umgesetzt wurde, aber in der Zeit zwischen 1945 und 1949 war ja eine besondere Situation. In diesem unmittelbaren Nachkriegsdeutschland schufen die Siegermächte durch das Verbot der bestehenden Zeitungen und ihre Lizenzpolitik die Grundlage für den vollständigen Neuaufbau des Pressewesens, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR. Und im April 1944 übernahmen die Westalliierten die Ausarbeitung ganz konkreter Vorhaben. Das heißt, es gab konkrete Richtlinien für die Pressepolitik und die wurden durch das Control of German Information Service, also vorgelegt. Das kann man übrigens in Wikipedia genauso nachlesen. Nicht, dass einer sagt, ich mache hier irgendwelche ganz unwichtige oder gefährliche Verschwörungstheorien. Es gab dann sogenannte Lizenzzeitungen, die von den Alliierten zugelassen werden mussten. 1945 wurde zum Beispiel die Berliner Zeitung im Prinzip in deutsche Hände übergeben. Bis dahin war es die sogenannte Roten Armee als Heeresgruppenzeitung, die dahinter stand. Aber da wurde die Berliner Zeitung draus, 1945. Dann sehen wir zum Beispiel, dass die erste Lizenz der amerikanischen Militärverwaltung an die Frankfurter Rundschau gegeben wurde. 1945 zum Beispiel gab es dann in Berlin den Tagesspiegel, den wir heute auch noch lesen.
Wir
lesen ihn deshalb nicht auch, weil er für mich auch zu den Dingen gehört, die aus meiner Seite eben halt auch nicht so, wie ich es machen würde, mehrere Seiten. Also aus meiner Seite tendenziös, das ist meine persönliche Meinung. 1946 wird übrigens der Axel Springer Verlag gegründet. Gehört auch mit irgendwie damit rein in diese Geschichte. 1946 das Nachrichtenmagazin Die Zeit. Und 1947 zum Beispiel der Spiegel. Und so lässt sich das fortsetzen in ganz vielen Bereichen. Das heißt, diese Presseorgane sind durch Lizenzen zugelassen worden, durch die Alliierten mit bestimmten eventuellen Pressevorgaben. Das soll natürlich heute alles nicht mehr gelten und das soll heute alles ganz anders sein und das ist alles verändert worden. Das war nur am Anfang so. Jetzt kann man ganz viel darüber sagen. Ich habe hier nur ein paar Sachen rausgezogen aus Wikipedia, um es mal deutlich zu machen. Und das sind interessanterweise auch die Zeitungen, die ich, wenn ich eine gelesen habe, habe ich sie alle gelesen, weil ich weiß, dass die ganzen Überschriften sich mehr oder weniger alle wiederholen. Und das ist etwas anderes als das, was ich von Presse erwarte.
Na gut, das ist natürlich auch der Grund, warum findet man dieselben Überschriften, dieselben Inhalte, weil die Medien sind pleite, die können sich gar nicht mehr viele Leute leisten, die eine ordentliche Recherche betreiben, vielleicht sogar als Korrespondent vor Ort. Und deswegen gibt es Nachrichtenagenturen, die übrigens in ähnlichen Zeiträumen mitgegründet wurden. Und diese großen Nachrichtenagenturen geben die Meldungen vor, die man meist wortgetreu copy and paste in die Zeitungen, in die Portale reinsetzt und man wundert sich und reibt sich die Augen und sagt, habe ich doch gerade schon dreimal gelesen. Aber so ist das heute und irgendwie scheint das ja auch kaum jemandem aufzufallen, weswegen sich da sehr wenige Menschen nur drüber aufregen. Die bestellen ihre Abonnements ab, die Zeitungen ab und das ist der Grund, warum ja, diese Auflagenzahlen und auch die Einschaltquoten sinken und sinken und sinken und ohne Staatshilfen eine Existenz vieler Blätter überhaupt nicht mehr möglich wäre. Wolltest du was sagen dazu?
Naja, das bezieht sich ja insgesamt. Ich habe mir zum Beispiel jetzt angesehen in dem Phoenix-Programm im Fernsehen. Es ist ja nun öffentlich-rechtlicher Sender, denke ich. Und da wurde zum Beispiel vor 3 Tagen im Phoenix live übertragen, die Pressemitteilung, das fand ich übrigens sehr, sehr gut, dass das gemacht wurde, von dem russischen Außenminister Lavrov. Und da durften dann deutsche Medienexperten, Journalisten fragen, Lavrov, auch Fragen stellen tendenziöser Art und so weiter. Und es wurde jeder durfte aussprechen und auch der Außenminister Lavrov durfte aussprechen. Und man kann damit einverstanden sein oder nicht. Und es ist nie, dass einer alles falsch oder alles richtig macht. Auf jeden Fall hat Lavrov außerordentlich lang argumentiert und ziemlich detailliert erklärt, wie er die Lage sieht und wie er die Sache sieht. Während die mit die Journalisten aus dem Westen natürlich dann Fragen gestellt haben gegen ihn nach dem Motto, wenn Sie eine Tochter haben und Sie haben eine Tochter, was würden Sie dazu sagen, wenn die im Krieg ums Leben kommt? Damit wurde also wieder Emotion gemacht. Aber ganz zum Schluss, am Ende dieses wirklich interessanten, dieser Pressemitteilung, dieser Pressekonferenz, wurde ein Experte zugezogen, Professor Thomas Jäger von der Universität Köln. Und was der sich geleistet hat, das war für mich schon wirklich mehr als ungewöhnlich, um nicht zu sagen lächerlich. Der hat nämlich einfach nur gesagt, das stimmt ja alles gar nicht, was der sagt. Und das hat er sich da so alles in einer Geschichte zusammengereimt. Und so ungefähr war also die gesamte Argumentation eines der hohen führenden Wissenschaftler einer führenden Universität in Deutschland, in dem überhaupt nichts gegenargumentiert wurde, sondern mehr oder weniger weggebügelt nach dem Motto, stimmt ja gar nicht, wie ein Kind. Es fehlte nur noch das Stammeln. Und das hat mir mehr oder weniger auch die Hilflosigkeit klargemacht, die in der Presselandschaft zum Teil herrscht.
Danke für diese schöne Geschichte, die ein bisschen zur Entspannung wieder geführt hat. Wir haben ja noch eine ganze Menge echt harter Meldungen. Ich gehe mal weiter, Andreas. Das russische Verteidigungsministerium hat jetzt veröffentlicht, dass sie eine Bestätigung dafür haben, dass in der Ukraine Biowaffen entwickelt worden sein sollen. Und es heißt hier in einer Meldung von der russischen RIA.ru, das dürfte die RIA Novosti sein, die ja nicht verboten ist, Moskau hat von Mitarbeitern ukrainischer Biolaboratorien Dokumente erhalten, die bestätigen, dass Komponenten biologischer Waffen in der Ukraine in unmittelbarer Nähe des russischen Hoheitsgebiets entwickelt worden sind. Ich habe in einigen Mainstream-Medien jetzt schon so ein bisschen schmähvoll und ja vielleicht etwas ironisch klingen sollend gehört und gelesen, dass es heißt, ja, es gibt ja jetzt Leute, die behaupten, Russland will also dort Biowaffen gefunden haben in der Ukraine. Und das ist wieder etwas, was als Verschwörungstheorie gehandelt wird. Aber wir haben ja erlebt im Laufe der zurückliegenden 2 Jahre auf jeden Fall, wie viele Verschwörungstheorien leider wahr geworden sind. Und es heißt hier nach dem Generalmajor Igor Konaschenkov, dass er ist ein offizieller Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, dass es eine spezielle Militäroperation der Russen gegeben habe, dass das Kiewer Regime die Spuren eines vom US-Verteidigungsministerium finanzierten militärisch-biologischen Programms beseitigt hat. Und es heißt weiter, das Pentagon, also dem Militäroffizier zufolge, hatte das Pentagon nach dem Beginn der Sonderoperation ernsthafte Bedenken, dass die Welt von geheimen biologischen Experimenten auf dem Territorium der Ukraine erfahren würde, um den Verstoß Washingtons und Kiews gegen Artikel 1 des UN-Übereinkommens über das Verbot bakteriologischer, also biologischer Waffen und von Toxinwaffen zu vertuschen. So habe das ukrainische Gesundheitsministerium eine Anweisung an alle Biolaboratorien verschickt, die Bestände an gefährlichen Krankheitserregern dringend zu beseitigen. Und Konaschenko sagt, wir haben von Mitarbeitern ukrainischer Biolaboratorien die Unterlagen über die dringende Vernichtung besonders gefährlicher Erreger wie Pest, Milzbrand, Tularemie, Cholera und anderer tödlicher Krankheiten erhalten. Das russische Verteidigungsministerium beabsichtige, in naher Zukunft die Ergebnisse dieser Analyse der erhaltenen Dokumente öffentlich vorzulegen.
Ja, und das passt natürlich auch wirklich jetzt nicht ins Bild, weil das war vor einigen Jahren, als die Menschen noch nicht so sensibel auf die Ukraine gesehen haben, wie es jetzt gerade der Fall ist, durchaus Usus, dass man über diese Dinge offen gesprochen hat. Zumal ja auch bekannt ist, dass auch gerade jetzt aktuell immer deutlicher wird, dass USA, Fauci spielt da ja offenbar eine ziemlich große Rolle in Sachen Biolaboren und so weiter, unterwegs gewesen sein sollen. Und es ist auch nicht unbekannt, diese Diskussion der biochemischen Waffen, die produziert werden in in der Ukraine. Also das ist schon vor Jahren letztendlich gewesen. Das Problem ist, es fällt dann auch in diesem Fall den Medien wieder auf die Füße, weil es nämlich von ihnen selbst sogar mal berichtet war. Das ist ungefähr so wie diese Geschichte von Anne Will, dieser Sendung von 2014, wo ganz eindeutig beschrieben wurde, wie Nazikräfte, also quasi eine Partei, die sich der Parteiführer, der sich ganz klar mit Nazi-Deutschland identifiziert und quasi mehr oder weniger genau diese Art der politischen Führung sich wieder zurückwünscht für Ukraine und alle damit wirklich mit hochgerissenen Armen mehr oder weniger den Führer grüßen. Also das muss man einfach mal sehen. Und das ist von der Anne Will deutlich in einem Bericht dargestellt worden. Und die Soldaten haben auch Hakenkreuze auf ihren Helmen drauf gehabt. Und gerade habe ich gesehen hier, was du eingestellt hast aus dem Jahre 2014 auch, dass ein ZDF-Sendung gewesen ist über die Ukraine, wo genau das auch dargestellt wurde, wo man die Hakenkreuze sehen konnte und wo die Leute dann mehr oder weniger das Hitler-Regime gelobt haben und die eine relevante Partei oder eine Gruppierung in der Ukraine ausmachen. Und man sieht diesen obersten Führer dieser ultrarechtesten Form mit diesen Hakenkreuz-Bandagen, die dahinter stehen, dann auch mit Herrn Klitschko zusammensitzen an einem Tisch, wie sie dann gemeinsam sprechen. Man muss doch irgendwann mal wach werden. Und genau das sehen wir hier eben halt auch bei diesen Biolaboren. Diese ganzen Dinge sind nicht unbekannt und sie fliegen jetzt offenbar auf. Und dann einfach da so wegzubügeln mit dieser Manier, die die Medien bisher ja immer angewandt haben und durchgekommen sind nach dem Motto, naja, da wollen sie dann was gefunden haben. Die Zeit, wo man die auch westlichen Medien ernst genommen hat und auch als seriös empfunden hat, das ist in großen Teilen deren eigenen Leser völlig eingebrochen, diese Einstellung.
Ja, danke nochmal für diese Erläuterung. In der Tat sollten wir wirklich, damit wir eine einigermaßen ausgewogene Blickrichtung bekommen auf dieses Kriegsthema Ukraine-Russland, sollten wir wirklich alle Fakten einbeziehen. Auch wir versuchen hier einfach immer nur die andere Seite darzustellen oder eben auch die Fehler oder die Fake News. Diese beiden Videos, die du genannt hast von 2014, ob das von der ARD Anne Will war oder eben vom ZDF eine Heute-Sendung, da sind diese Dinge tatsächlich zu sehen. Ihr findet diese Videos heute hier im Kanal oberhalb des Podcastes. Ja, Andreas, und jetzt kommen wir zu einem Thema, über das wir beide schon lange hier immer wieder berichten, weil uns am Herzen liegt, dass auf die Gefahren rechtzeitig hingewiesen wird. Das ist Lebensmittelknappheit, das ist Energieknappheit, Gasknappheit. Und wir sprechen hier seit Monaten über die leeren Gasspeicher Europas, vor allem auch Deutschlands. Und wir sprechen über die Tatsache, dass trotz dieser vielen harten Sanktionen, wir kommen vielleicht nachher noch, wenn wir Zeit haben, auf einige heftige Eingriffe gegen Russland, dass Russland trotzdem nach wie vor das Gas liefert. Natürlich, weil sie auch ihr Geld verdienen wollen, aber sie könnten es genauso gut jetzt inzwischen woanders hinliefern. Es gibt also andere große Interessenten für dieses wichtige und sehr teure Gas, dessen Preise ja explodiert sind inzwischen. Und wir haben gesagt, noch kommt das Gas in Deutschland an durch die russischen Pipelines. Und jetzt darf nur nicht aufgrund dieses Krieges das grüne Ministerium, Superministerium daherkommen und sagen, das Gas wird gestoppt. Aber genau das soll jetzt kommen. Empty Gas, das ist das Schlagwort gewesen, was du immer wieder genannt hast von deinen Informanten aus den Boards, aus den Ministerien, die gesagt haben, es wird ein Thema auf Deutschland zukommen, Empty Gas, dann gibt es kein Gas mehr. Das scheint geplant zu sein. Und heute die Meldung ganz frisch, 13.47 Uhr bei Welt Online. Von der Leyen kündigt Paket gegen Energieabhängigkeit von Russland an. Da heißt es ganz kurz in der Meldung, die EU-Kommission wird nach Angaben ihrer Chefin Ursula von der Leyen an diesem Dienstag, also morgen, Vorschläge für eine schnelle Abkopplung der EU von russischen Energielieferungen vorstellen. wörtlich, wir müssen uns von der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien, sagte von der Leyen heute am Rande eines Treffens mit ihrem italienischen Kollegen Mario Draghi in Brüssel. Konkret soll es darum gehen, die Versorgung über zuverlässige Lieferanten außerhalb Russlands sicherzustellen. Schwerpunkt soll dabei sein, dass Flüssiggas und Pipeline-Gas, die dafür benötigte Infrastruktur, werde in Zukunft auch mit umweltfreundlichem Wasserstoff genutzt werden können. Andreas, das sind natürlich Pläne, die Jahre brauchen, bis sie greifen würden. Und rechtzeitig genau zu dieser Meldung hast du auch neue Informationen von deinen Leuten bekommen.
Ja, also was du gerade sagtest, jetzt hier in den Expertenzirkeln beim Bund dort, da wird ganz offen von einem Importstopp, also von Gas, natürlich auch Nord Stream 1 ist damit gemeint. Das läuft ja gegenüber Nord Stream 2, das soll auch gestoppt werden. Und Öl natürlich aus Russland wird komplett gerechnet. Und die Experten sagen ganz offen übrigens uns hier, der Beschluss ist nach internen Infos bereits gefasst. Also es ist keine Sache, die gefasst werden soll, sondern bereits gefasst wurde. Nicht nur in der EU, sondern das sind ja auch nationale Beschlüsse.
Und ganz kurz, das ist ja, ich meine, wir haben ja hier immer gesprochen über dieses Schlagwort schwarzer Schwan oder exogener Schock. Der Krieg jetzt, der ausgebrochen ist, der bringt ja viele Schocks, vor allem Preisexplosionen mit sich und Mangelwirtschaft, wie wir immer mehr erkennen. Aber dieses Empty Gas ist ja dann nochmal ein Katalysator.
Richtig. Das bedeutet nämlich, dass die leeren Gasspeicher über den Sommer für den kommenden Winter nicht mehr gefüllt werden können. Und die Füllung, die müsste bereits mit 80% da sein und müsste im April bereits beginnen. Also das ist wichtig. Und das bedeutet, es werden also leere Gasspeicher bis zum Herbst richtig offen kalkuliert. Und das kann in den nächsten Jahren nicht durch das Flüssiggas ausgeglichen werden. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Geschichte.
Also ich habe diese Meldung ja von dir auch vorliegen. Und ich möchte da doch noch mal etwas auch wörtlich zitieren, weil es die Dramatik noch mehr zeigt. Es wurde mitgeteilt, dass wir innerhalb der nächsten Tage oder Wochen mit einem kompletten Lieferstopp von Gas und Öl aus Russland rechnen müssen. Du hast es gesagt, der Beschluss ist bereits gefasst. Das heißt, wenn Frau von der Leyen heute vor die Presse tritt und sagt, nee, also wir werden das jetzt mal beschließen, dann ist das offenbar eben nur die halbe Wahrheit. Und wir haben, ist noch gar nicht lange her, vor einer Viertelstunde ungefähr, haben die Kollegen hier bei uns ein Video eingestellt von deiner Lieblingsministerin Annalena Baerbock, die das eben auch ankündigt, sozusagen mehr oder weniger als ihre Idee. Und da heißt es, Baerbock will Import von Kohle, Gas und Öl für Monate stoppen. Und die Grünen haben ja gesagt, sie wollen unbedingt aus der Kohle aussteigen. Öl und Gas ist komplett verteuert worden. Und wenn das heißt, wir wollen da jetzt für Monate raus, dann kann es ja auch sein, dass das eine Entscheidung ist für immer.
Ja, da kann man von ausgehen. Ich meine, wenn wir sehen, dass der Soli-Zuschlag ja auch nochmal geplant war, damals 1990, als die DDR zusammenbrach und neu gemacht wurde, die gibt es bis heute noch. Und selbst die Sektsteuer beispielsweise, die unter Kaiser Wilhelm Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900, ich weiß nicht was, 8 oder 9, eingeführt wurde, um die kaiserliche Flotte wieder aufzubauen, die ist heute noch da. Die Sektsteuer ist wohlgemerkt Anfang des 20. Jahrhunderts erst gemacht worden. Und die ist heute noch da. Und man muss wissen, dass die Flotte schon dreimal untergegangen ist, aber die Sektsteuer gibt es heute immer noch.
Das ist ein schöner Vergleich. Also man sieht einfach, wie aus Notsituationen, das sieht man ja auch bei der Impfpflicht und beim Impfpass und so weiter, wie dann einfach das ein Anrecht für immer der Regierenden wird. Ja, und was ich eben auch noch einschneidend fand, das war diese Aussage zum Thema Gas. Wir rechnen, das ist eine interne Aussage von einem deiner Informanten, wir rechnen fest mit fast leeren Gasspeichern bis zum Herbst. Und das kann in den nächsten Jahren Flüssiggas nicht ausgleichen. Niemals.
Richtig. Und das ist der Experte, der das uns gesagt hatte. Gehen wir vielleicht einfach mal rein, wie momentan in den Zirkeln, in den Ministerien, die für diese Notfälle, für diese primären ökonomischen Zusammenhänge zuständig sind. Das ist wirklich wichtig. Also man stellt natürlich auch in den Gremien fest, dass Corona jetzt vorbei ist. Also man hat Corona kurzfristig abgeschafft, hat gesagt, okay, bis Herbst ist Ruhe, wir haben jetzt die Russenwochen. Die Corona-Jahre sind vorbei, die Russenwochen sind jetzt da. Also die Menschen werden hier wirklich wie Spielsteine auf einem Schachbrett hin und her geschoben. Gehen wir mal auf die konkreten Aussagen zu, die uns hier zugetragen werden in diesen Führungsgremien, in den Ministerien. Zum Thema Impfpflicht zum Beispiel. Da sind einige Mitarbeiter wirklich entsetzt und sagen, der vorliegende Gesetzentwurf ist schlimmer, als wir erwartet haben und ist einmalig auf der ganzen Welt, nämlich diese deutsche Impfpflicht und österreichische wahrscheinlich. Und keine Demonstration wird es verhindern können, da die Ablenkung, sprich die Ukraine, perfekt funktioniert und da es ja jetzt gelockert wird.
Meinst du, dass damit gemeint ist, dass diese ganzen Spaziergänge und so weiter jetzt auch nachlassen, weil die Menschen sich schon wieder in Freiheit und Sicherheit wiegen?
Davon geht man aus. Deshalb lässt man ja im Prinzip jetzt die Lockerungen zu. Und man spricht ja auch nicht mehr darüber. Jetzt sind ja alle, wie gesagt, im Anti-Putin- und im Pro-Ukraine-Fieber.
Das ist also wirklich dann ein bizarres psychologisches Kriegsspiel mit den Menschen.
Ja, natürlich. Es ist ganz neu für uns, genau. Also was nochmal interessant ist, bei der Einschätzung der Preisentwicklung im Lebensmittelbereich, da lagen die Prognosen, die hatten wir ja auch des Öfteren gegeben über unsere Whistleblower, falsch. Also im neuen Briefing der Experten geht man bis zu 20% Preissteigerung aus. Nicht nur, sondern man redet von den einzelnen Artikelgruppen von 50% bis hin zu einer Verdoppelung bis Sommer 2022. Danach soll die Preisexplosion weitergehen. Also man hat sich da verschätzt. Es werden nicht nur 20% Preissteigerung bei Lebensmitteln, sondern 50% bis verdoppeln.
Ja, und das ist ganz wichtig. Auch darüber sprechen wir seit 2 Jahren. Bitte bereitet euch vor, das, was ihr jetzt an Preissteigerung im Lebensmittelbereich erlebt, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Länder werden jetzt, wie Klaus Schwab es prophezeit hat, in die Mangelwirtschaft geführt, was Hunger auch zur Folge haben wird, in vielen Teilen und in vielen Bereichen. Und es ist wichtig, rechtzeitig vorzubereiten, sich rechtzeitig Getreide Vorbereitungen anzulegen, dass ihr euer Brot selber backen könnt, viele Konserven, möglichst mit Fisch und Öl, was eben viele Kalorien hat. Es werden irgendwann Kalorien. Ich meine, wir reden jetzt schon, Andreas, anders als noch vor 2 Jahren, wo wir so eher fast spielerisch gesagt haben, es ist besser, ihr bereitet euch vor, man weiß nie, was kommt und so weiter. Aber jetzt wird es ja sehr konkret, zumal auch diese Dinge in den Mainstream-Medien bereits ziemlich massiv thematisiert werden.
Definitiv. Also ich möchte noch mal einen Satz hier eines Logistik-Insiders aus dem Bundesverkehrsministerium hier nennen, also der für die Bundesregierung arbeitet. Das darf man natürlich nicht offiziell sagen, aber in den Kreisen ist das bekannt. Ich nehme diesen Satz jetzt wirklich wörtlich, ich habe mir das aufgeschrieben. Die Helden für mich sind derzeit die russischen und weißrussischen Fahrer, die trotz Bashing und fehlender Bezahlung und gesperrter Tankkarten durch den SWIFT-Ausschluss noch irgendwie ihren Job machen. Das fand ich ganz interessant, diesen Satz. Also hier. Also gehen wir weiter zu den Engpassartikeln. Das wissen wir jetzt schon. Unter anderem ist das Weizen, Mais, Sonnenblumenöl, Hafer, Soja. Und alle Artikel, die in denen diese Produkte weiterverarbeitet werden. Dazu gehört natürlich ganz besonders auch die Tiernahrung. Das ist sehr wichtig, dass ihr darüber euch immer im Klaren seid, wenn ihr Tiere habt, dass ihr möglichst hier vorsorgt. Und es gibt die ja nun lang haltig durch Dosen und so weiter, dass man die halten kann. Auch Trockenfutter ist ja sehr haltbar und sehr lange haltbar. Also in Notfällen geht das immer. Also was auch interessant ist, man kalkuliert einen weiteren Produktionsstopp der Industrie in Deutschland. Das heißt vor allem Autoindustrie, Stahl und auch deren Zulieferer und das über Monate. Also sowas nennt man dann ja Rezession, was daraus folgt. Also ich würde es sogar als Genickbruch der bestehenden physischen Wirtschaft bezeichnen in Europa. Und das macht mir wirklich am meisten Gedanken, wie das hier letztendlich generalstabmäßig umgesetzt wird. Noch was, das Thema Cyberangriff nimmt jetzt eine große Wahrnehmung ein. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, das wird kommen, jetzt ist es soweit. Es könnte sein, dass wir auch hier mit einem größeren Event rechnen müssen. Auch das war klar. Also weiterhin ist das Thema Blackout akut. Unter anderem auch, weil jetzt zum Beispiel die Ukraine in die EU-Stromversorgung ja integriert werden soll. Das bedeutet ein weiterer Stromabnehmer, der das Blackout-Risiko noch extrem weiter erhöht.
Auch hier immer wieder bereitet euch vor. Auch hier immer wieder, wer es sich leisten kann, soll versuchen, sich ein Stromaggregat oder sowas wie ein EcoFlow, der ein bisschen leiser arbeitet oder sehr leise arbeitet, das geräuschfrei arbeitet, dass ihr euch vorbereitet auf diese Fälle. Sie werden kommen, und zwar nicht nur alleine deswegen, weil wir das von unseren Informanten schon lange hören, sondern weil die Weichen gestellt sind, auch übrigens neben Cyberpolicon durch die Abschaffung der Energiesicherheit, also durch die grüne Politik. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber Cyberpolicon ist ein Begriff, den Klaus Schwab als WEF-Kopf in die Runde geworfen hat und gesagt hat, wenn ein Cyberangriff kommt, dann ist, und das sage ich jetzt sinngemäß, so genau hat er es nicht gesagt, aber sinngemäß hat er es so gesagt, dann ist die Corona-Pandemie ein Nichts dagegen, einfach lächerlich, weil dann geht es richtig ans Eingemachte. Auch hier haben wir häufig schon gesagt, auch da bereitet euch vor, dass ihr eure ganzen Papiere sichert, dass ihr alles ausgedruckt habt, händisch arbeiten könnt, weiter könnt. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, was ich hier auch wichtig finde in deinen Informationen, Andreas, dass zum Beispiel 30% aller Fahrer, die jetzt in Europa, vor allem auch für Deutschland fahren, aus der Ukraine kommen, aus Russland und Weißrussland. 30%, also fast ein Drittel. Und die stecken teilweise ohne Geld, weil die Karten gesperrt sind, in der Ukraine und in Deutschland fest. Wir hatten gestern oder vorgestern da auch eine sehr spannende Leserzuschrift, wo jemand sagte, denkt mal an diese Lkw-Fahrer, die haben jetzt kein Geld, sich was zu essen zu kaufen. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, Nehmt euch was mit und helft denen.
Ja, also das ist so, dass die wirklich Hunger haben, weil die dann sich tatsächlich nichts kaufen können. Die können sich nicht mal einen Kaffee in irgendeinem Rasthof kaufen. Das ist schon irre. Ich möchte noch ein Wort hier bringen zu einem ganz wichtigen Thema, was die deutsche Automobilindustrie betrifft. Und zwar geht es da um das Fehlen von Kabelsträngen. Das sind sogenannte Kabelbäume. Das sind so ganz dicke Kabel aus ganz, ganz viele Teile, die dann letztendlich mit dem Fahrzeug dann verbaut werden. Und das sind Informationen aus erster Hand aus der Westukraine, also vor Ort. Auch das finde ich sehr gut und danke, dass mir das zugespielt wurde über ganz klare Informanten, die ich ganz klar auch beurteilen kann. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Also es gibt da zum Beispiel die betroffenen Leoni-Werke und die liegen überwiegend in der Westukraine und dort herrscht überhaupt kein Krieg und das Leben läuft fast völlig normal ab. Aber die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt, obwohl die Produktion eigentlich weitergehen könnte. Die Ukraine exportiert weiterhin Waren, aber keine Kabelstränge mehr. Jetzt frage ich mich, wieso denn das? Dadurch wird ja quasi gezielt die deutsche Automobilindustrie zerschossen. Die Kabelbaumproduktion wurde übrigens erst in 2020 komplett in die Ukraine verlagert. Aha. Wenn man die deutsche Produktion wieder aufnehmen wollte, wäre das zeitnah übrigens möglich, denn die Kapazitäten zur Produktion von Kabelbäumen ist in diversen EU-Ländern vorhanden. Warum macht man das nicht? Also, das ist schon wirklich eine ganz interessante Geschichte. Also, unsere Informanten aus den Wirtschaftsministerien, aus den Ministerien der Sicherheitsstrukturen sagen ganz klar, es ist offenbar gewollt, das erkennen die. Und sie sind selbst erschrocken darüber, über das, was sie dort abarbeiten müssen. Eine konstruktive Zerstörung der deutschen Wirtschaft läuft hier also quasi an. Und es scheint auch alles so vorbereitet zu sein. Und man kann hier einen Zusammenhang natürlich auch mit verschwörungstheoretischem Hintergrund zum Great Reset herstellen, wenn man nicht auf dem Baum schläft. Also entscheidend oder die Einschätzung ist des Insiders, Putin spielt hier offenbar nicht oder nicht mehr mit, das hatten wir vorhin gesagt, und stellt eine Gefahr eventuell für die WEF-Ideologen dar. Man nutzt aber Putin als Sündenbock für quasi alle Verwerfungen. Also der offenbare Plan ist die Angstmaschinerie. Massive Engpässe, Angst vor dem Erfrieren, Impfungen und 1G. Das könnte im Herbst kommen. Und dann in 2023, wenn dann alle nach dem Retter schreien, dann soll die Lösung kommen. Und womit? Vermutlich mit dem digitalen Euro. Tja, und dann ist da ja noch der Lastenausgleich im Raum, wo man dann mal eben die Immobilien enteignet. Also die Bundeswehr ist übrigens während des ganzen Standby vermutlich mehr ausgelegt für die Sicherheit im Inneren, denn nach außen können sie sich ja nicht verteidigen, wie Sie selbst gesagt haben.
Ja, es ist ganz klar, dass diese Nachrichten, die wir uns heute hier alle zu Gemüte führen müssen, dass die nicht dazu geeignet sind, dass es einem besser geht. Aber es ist wichtig, dass wir das gesamte Bild bei der Einordnung sehen. Denn was wir hier beobachten, finde ich auch bestürzend. Es gibt ja einen Mainstream politisch korrekten Kahlschlag. Das heißt, es gibt nur eine Richtung in der Öffentlichkeit, egal wo man hinschaut, ob es Politiker sind, ob es die Mainstream-Medien sind, ob es Künstler sind, ob es offizielle Promis sind, die jeden auffordern, der überhaupt Russland verstehen will, zumindest die beiden Seiten verstehen will, nicht nur basht, sondern auf nur erdenkliche Weise mundtot zu machen versucht. Und das sind einfach Dinge, die gehen so nicht. So kann man nicht arbeiten und so kann man die Dinge auch nicht bewerten. Und wir beobachten ja auch bei freien Medien, bei Autoren und Journalisten, deren Arbeit wir wirklich sehr geschätzt haben, dass es da ja auch Umfaller gibt und die plötzlich einseitig nur noch berichten, obwohl wir von diesen Seiten eigentlich objektive Nachrichten gewöhnt waren. Auch mutige Einsätze. Ich verkneife mir jetzt hier einen Namen, aber es ist wirklich schade, dass solche Dinge passieren, die nicht gerade zu Vertrauen beitragen. Ja, inzwischen kommt gerade rein eine Meldung aus Russland, dass der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates in Russland, der auch einstmals Präsident war, Dmitri Medvedev, sich gemeldet hat und die europäischen Amtskollegen beglückwünscht zum Rekordgaspreis. Und er ist ja immer derjenige gewesen, der versucht hat, mit Putin zusammen Europa klarzumachen, wie wichtig ist, dass diese Geschäftsbeziehung weiterläuft. Natürlich nicht nur einseitig. Natürlich, ich möchte es nochmal sagen, verdienen die Russen da auch ihr Geld. Aber die Europäer mit ihren leeren Gasspeichern, die hätten zumindest eine Chance gehabt, dass ihre Menschen in den Ländern nicht frieren und hungern müssen im Winter. Und darauf läuft es jetzt schon hinaus. Wir sind im März, aber wenn wir an den Herbst denken, wird es ungemütlich. Und er sagt wörtlich, der Herr Medvedev, ich kann weitsichtigen, also er ist natürlich ironisch beißend, ich kann weitsichtigen europäischen Kollegen nur gratulieren, die sich zuverlässig gegen die gerissenen Russen und das Nord Stream 2 Projekt gewehrt haben. Und zuvor waren die April-Gas-Futures am TTF-Index von $2,400 pro Kubikmeter auf 3.900 gestiegen. Und zur gleichen Zeit lag der geschätzte Wert am Freitag bei $2,170.
Tja, und wenn man dann noch sieht, dass gerade der DAX abschmiert in Deutschland beispielsweise und überhaupt die gesamte Ökonomie natürlich jetzt neu bewertet werden muss. Und das hängt jetzt natürlich damit zusammen, dass hier ein Zerstörungsprozess der europäischen Wirtschaft mehr oder weniger eingeleitet wurde. Man hätte das alles umgehen können. Das Problem ist ganz einfach, dass man ein Verständnis haben muss für die Denkstrukturen des Gegenüber. Das Problem ist allerdings, wenn ich jetzt Verständnis habe zum Beispiel, dann bedeutet das nicht, dass ich das gut finde, sondern ich versuche es zu verstehen. Wenn man aber heute den Begriff Verstehen semantisch verändert als zum Beispiel Putin-Versteher, das heißt derjenige, der versucht, ihn zu verstehen, was er gerade macht, der gilt ja dann gleich als einer von den Bösen, von den Gegnern. Das heißt also, der Begriff des Verstehens ist mittlerweile jetzt destruktiv besetzt. Man darf nichts mehr verstehen wollen. Man hat jetzt im Prinzip nur noch sich auf eine Seite zu schlagen, in dieses Schwarz-Weiß-Raster zu gehen. Und ich wundere mich darüber. Es gibt ja auch einige ältere Politiker, ältere Journalisten. Ein Scholl-Latour würde wahrscheinlich heute rausfliegen aus jedem Medium, weil er mit dem Denken von früher und mit den Strukturen, die er damals hatte, nämlich ein Freidenker zu sein, objektiver Denker zu sein, gar nicht mehr überleben könnte bei gar keiner Redaktion mehr. Weil das will man nicht hier offenbar. Anders kann man es nicht erklären. Nun ist es so, das gilt für alle. Das gilt auch für die russischen Medien mit Sicherheit. Auch dort sind eben halt die Strukturen mit Sicherheit einseitig dargestellt. Das kann ich aber nicht im Detail wirklich beurteilen. Aber für den Westen, da kann ich es beurteilen. Da bin ich nämlich ein Teil ja davon.
Andreas, ganz kurz noch mal zu Einzelmeldungen. Also wegen der russischen Invasion haben die großen US-Kreditanbieter, also auch die Kreditkartenanbieter Visa, Mastercard und American Express ihre Geschäfte mit Russland auf Eis gelegt. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel auch die Lkw-Fahrer, die aus diesen Ländern Ukraine, Russland und Weißrussland kommen, jetzt in Europa nicht mehr bezahlen können, sich nicht weiterhelfen können. Auch PayPal klemmt Russland ab. Ebenso stellt der Smartphone-Anbieter Samsung seine Lieferungen in das Land ein. Wir haben heute viel eingestellt, auch Bekleidungsfirmen wie Zara und Puma und so weiter schließen die Geschäfte. Da läuft nichts mehr. Man will mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Und die nächste Meldung, die kommt von Bayern 2, den Nachrichten. Da heißt es, dass Russlands Banken jetzt auf das chinesische Kreditkartensystem umstellen. Und zwar haben Russlands Banken angekündigt, auf das chinesische Kreditkartensystem UnionPay umsteigen zu wollen. Mehrere Geldhäuser erklärten, man arbeite bereits an der Einführung des neuen Systems. Und damit will man reagieren auf diese Kreditriesen aus den USA, die jetzt hier die Zusammenarbeit erstmal beenden. Und es heißt hier, Kunden von russischen Banken, die eine Karte von einem der beiden Konzerne besitzen, können demnach nur noch in Russland bezahlen. Karten, die bei nicht-russischen Banken ausgestellt wurden, funktionieren in Russland nicht mehr. Und deswegen gibt es jetzt an den Geldautomaten in Moskau und in großen Städten lange Schlangen. Wie ordnest du denn diese neue Entscheidung ein?
Naja, das ist die logische Entscheidung, die der russischen Wirtschaft dient. Ich finde das sehr spannend. Man ist offenbar vorbereitet, sehr gut. Das bringt sehr gut raus, die russische Zentralbankpräsidentin, die ein hervorragendes Statement gegeben hat, ein Statement zur Lage der Situation in Russland. Und alle Maßnahmen, ich will das gar nicht ins Detail jetzt bringen, weil das würde viele jetzt wirklich, die nicht in diesen Themen sind, einfach überfordern. Aber Insider können das gut nachvollziehen. Deshalb habe ich es damit auch nochmal etikettiert, für die makroökonomisch Interessierten, sich das anzusehen. Das heißt, man geht dann quasi in die chinesische Situation rüber. Aber was noch viel spannender ist, man versucht hier ganz deutlich, die russische Wirtschaft zu schonen. Und mit der Wirtschaft meint man nicht nur die großen Konzerne, sondern man meint damit auch die mittelständischen Betriebe. Und mich erinnert die russische Mentalität der Großbanken ein bisschen an die Situation der öffentlich-rechtlichen Banken, die wir mal hatten, oder auch genossenschaftlichen Banken, die sie den Auftrag haben, die Wirtschaft beispielsweise mit Geld zu versorgen und dafür zu sorgen, dass Wirtschaft und das Wirtschaften und die Arbeitsplätze und alles überhaupt möglich sind. Das heißt, sie hat Maßnahmen beispielsweise ergriffen, dass Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten durch die SWIFT-Maßnahmen, dass man die nicht einfach in den Konkurs gehen lässt, sondern dass man versucht, mit denen so sauber wie möglich umzugehen, um sie durch diese Krise gemeinsam gemeinsam mehr oder weniger durchzubekommen. Und das ist ein ganz anderer Zungenschlag, als ich es von der Federal Reserve oder von der EZB bekomme. Da geht es immer nur darum, dass vor allem die Kapitalmärkte bedient werden müssen, weil das Kapital ist scheu wie ein Reh und die Menschen haben Angst davor, Investoren zu verlieren oder auch Investoren zu bekommen, die sie nicht wollen an bestimmten Stellen. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Hier geht also klar der Fokus auf die eigentliche Wirtschaft.
Ja, wenn du siehst, NTV meldet, dass Selenskyj, also der ukrainische Präsident, während einer Videokonferenz mit Mitgliedern des US-Kongresses eben die Aussetzung des Betriebs von Mastercard und Visa in Russland gefordert hatte, wegen des Einmarsches, und jetzt auch gefordert hat, dass der Westen ein Importverbot für russisches Gas und Öl verhängen soll, was ja jetzt auch geschehen soll, dann sind das doch sehr spannende Zeichen. Ist denn der Herr Selenskyj so mächtig?
Naja, Herr Selenskyj, das ist nicht die Frage, ob er mächtig ist. Er ist in einer hohen Position eingesetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er ein Schauspieler und Tänzer war und er nicht unbedingt die ökonomischen und auch die politischen und geostrategischen und vor allem sicherheitsstrukturmäßigen, dass er die Strukturen alle kennt. Das ist doch eigentlich ganz logisch, sondern er gibt das weiter, was man ihm sagt. Und diesen Fehler haben auch die Georgier mal gemacht. Georgien war ja auch ein Staat, die haben sich darauf verlassen, dass die NATO und USA und die großen Partner sofort einspringen, wenn es mal Probleme gibt. Sie sind mehr oder weniger eingeseift worden, eingelullt worden. Und dann haben sie natürlich auch mal ein bisschen auf dicke Hose gemacht gegenüber Russland. Und als dann Russland gerade mit Ossetien und Abchasien dann diese Konflikte waren, dann waren sie plötzlich ganz erschüttert, dass die NATO und Amerika nicht eingreift. Und genau das haben wir hier wieder. Ich glaube, Selenskyj ist ganz klar ein Spieler, wie eigentlich alle Präsidenten. Aber an der Kante natürlich auch wirklich ohne, ich sage mal, berufliche Erfahrung und entsprechende Ausbildung, die man natürlich schon braucht an der Stelle, um so einen Staat zu steuern.
Naja, es war ja auch eher so ein bisschen einfach nur durch die Hecke gefragt, Andreas. Das Ölembargo für Russland ist ja in den USA diskutiert worden, wo Herr Blinken, der ja amerikanischer Außenminister ist, gestern gegenüber CNN gesagt hat, was das russische Öl angeht, habe ich gestern mit dem Präsidenten gesprochen. Wir wenden uns jetzt an unsere europäischen Partner und Verbündeten, um einen koordinierten Ausstieg aus dem Ölimport genauer anzusehen, übrigens auch Gas und so weiter. Und das ist ja etwas, was sich, man kann ja sagen, oh, man schadet den Russen, aber wem man wirklich schadet, das liegt ja längst auf der Hand und das wissen wir. Und das macht hier in diesem Artikel von NTV der hier zitierte Ludwig Hartmann auch deutlich. Der ist Grünen-Fraktionschef in Bayern und der hat konkret vorgeschlagen, was man dafür tun kann, um mit diesen Sanktionen, mit diesem Öl- und Gasstopp klarzukommen. Er schlägt vor, die Heizung in Privathaushalten dann wahrscheinlich per Gesetz auf 21 Grad herunterzuschalten und beim Autofahren Benzin zu sparen. Wladimir Putin zu schaden könne auch durch ein verringertes Tempo auf Autobahnen passieren, wie 120 statt 180. Er sagt wörtlich, jeder Liter, den wir nicht verbrauchen, fehlt Putin in seiner Kriegskasse.
Ja. Und dann, wenn er sagt, auf 21 Grad runterfahren, ich glaube, die meisten wären froh, wenn sie 21 Grad in ihrer Wohnung hätten. Also ich denke mal, er meint dann eher auf 14 Grad runterfahren, von 16 jetzt, wohligen 16 auf dann 14, weil die Leute sich nämlich zum Teil nur noch 16 Grad leisten können. Ich glaube, gerade diejenigen, die sich in einem besser gesettelten System finden, denen es finanziell gut geht, das dürfen wir nicht vergessen. Die können sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn ein normaler Mensch vielleicht sogar auf staatliche Hilfen zuständig oder abhängig ist von diesen staatlichen Hilfen, was ja nach WEF letztendlich irgendwo alle sein sollen. Das ist ja offenbar das Ziel, dass alle mehr oder weniger ihre Selbstständigkeit verzichten und dann alle mehr oder weniger in diese Abhängigkeit von irgendwelchen staatlichen Zuordnungen reinkommen und sich dann sogar ihre Hose mieten müssen. Und wer dann eben nicht entsprechend dann systemisch ist, der fliegt dann eben halt raus. Da wird es dann schon kritisch.
Hat Herr Schwab gesagt, am Ende werden alle enteignet sein und glücklich werden, Andreas. Aber bevor es soweit ist, passieren eben noch ganz schöne Dinge, also ganz schöne Hämmer, und schön ist das falsche Wort dafür, sondern heftige Ereignisse. Hier ist noch eine Nachricht, wo ich kurz reingehe von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Da heißt es in der Überschrift: Vorbereitung auf Hungerkrise, Fragezeichen. Länder verhängen Exportverbote für Getreide. Und da heißt es jetzt, einige Länder in Europa gehen dazu über, offizielle oder indirekte Exportverbote für Getreide zu verhängen. In Spanien rationieren Supermärkte Sonnenblumenöl. Und das ist eins der Beispiele, das hier aufgeführt wird. Es heißt, offenbar stehen Europa und die Welt vor einer waschechten Hungerkrise bei Grundnahrungsmitteln. Und hier wird zitiert, was wir neulich schon gemeldet hatten, dass Ungarn am 4. März einen Exportstopp für Weizen und weitere Getreidesorten verhängt hat. Argentinien und die Türkei haben ebenfalls Schritte unternommen, um eine staatliche Kontrolle über lokale Produkte umzusetzen. Die Regierung in Ankara veranlasste vor wenigen Wochen eine Senkung der Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse, Grundnahrungsmittel von 8% auf 1%. Moldawien, dieses kleine Land, stoppte ebenfalls den Export von Weizen, Mais und Zucker. Und Bulgarien will durch zusätzliche Zollkontrollen die Beladung von Getreideschiffen verlangsamen. Und die Unternehmen befürchten, dass es sich um einen Versuch handelt, die Exporte als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine zu stoppen. Ich werde euch diese Meldung einstellen. Viele Punkte hier werden mehr genannt: Mais, Sonnenblumenöl, Hülsenfrüchte und so weiter. Das heißt, auch durch die Rationierung bzw. den Exportstopp von Düngemitteln beispielsweise, sind sie jetzt gut oder nicht gut? Das ist nochmal eine andere Diskussion, die aber durchaus geführt werden muss. Da sind wir uns einig. Auch hier wird natürlich ein Einsehen, ein Früchteernten am Ende dieser Sommersaison nicht mehr möglich sein, zumal es dann auch heißt, dass auch viele Erntehelfer fehlen. Also Andreas, das sind wirklich Dinge, die hier sich ganz dramatisch zuspitzen.
Ja, und was ich jetzt wieder wirklich bemängeln muss, ist für mich die wirklich mangelhafte Vorbereitung der Bundesregierung in Deutschland, sprich des Landwirtschaftsministers Özdemir beispielsweise, der jetzt sagen könnte, darüber rede ich schon seit Jahren, man könnte endlich in Deutschland die Stilllegungsflächen auflösen und könnte endlich anfangen wieder mit Ackerbau. Man könnte endlich wieder Getreide anbauen. Warum wird das jetzt nicht gemacht? Das ist doch die logischste Frage auf der ganzen Welt. Mecklenburg-Vorpommern hat einen sehr fruchtbares Landgebiet. Stattdessen werden die mit Stilllegungsflächen belegt. Da werden dann EU-Prämien bezahlt dafür, Steuergelder, dass man das nicht bebaut. Da werden Genmanipulationen durchgezogen von irgendwelchen Konzernen wie Monsanto, oder da werden dann eben halt wirkliche große Ackerflächen mit Solarfeldern zugehauen, damit ein völlig überteuerter und fragwürdiger Strom, der noch als regenerativ bezeichnet wird, da produziert wird, um Ideologien nachzuvollziehen. Wo bleibt die Versorgung der Menschen? Wo bleibt ein Bundeslandwirtschaftsminister, der jetzt mit der Faust auf dem Tisch legt und sagt, jetzt reicht es mir aber. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Versorgung der Menschen hier gewährleisten. Wir sind in der Lage, in Deutschland zum Beispiel uns selbst zu ernähren. Deutschland ist groß genug. Die Riesenflächen, die dort sind, könnte man landwirtschaftlich alle nutzen. Und wir könnten sogar damit noch andere Länder, die in denselben Schwierigkeiten sind, sogar noch entsprechend mitversorgen. Denken wir an die Schweiz. Die Schweiz ist nicht mal in der Lage, sich selbst zu versorgen. Die sind ja eins der ärmsten Länder, wenn man es mal physisch-ökonomisch sieht. Die Schweiz existiert ja vor allem durch zwei große Bankkonsortien. Und die wackeln auch. Also man muss einfach wissen, dass man die Welt in physische Ökonomie und eben Spekulationsökonomie einteilen muss. Und jetzt geht es darum, wo bleibt der Notfallplan für die Ernährung der Menschen in Deutschland? Wofür gibt es eigentlich eine Regierung, frage ich mich. Da muss man wirklich sauer werden. Ich meine, die Menschen sind irgendwann vom Hunger bedroht. Das muss doch mal einer klar auf den Punkt bringen.
Immer wieder unser Appell, bitte bereitet euch vor, sorgt vor. Immer wieder auch der Appell für alle. Und wenn ihr in Anführung nur einen Balkon habt oder eine Terrasse oder natürlich einen Garten, bitte sät euer Gemüse selber ein. Wir stellen nachher wieder ein paar Zuschriften ein, wo einige von euch das gemacht haben und die kleinen Sprösslinge kommen und aus diesen Sprösslingen werden Pflanzen und diese Pflanzen bringen Früchte. Und jetzt sagen manche, ja, wenn ich nur einen kleinen Balkon habe, es gibt gerade bei Tomaten oder so gibt es auch Tricks, wie diese Früchte üppiger wachsen können und in der Mehrzahl anwachsen können, indem ihr nämlich nur diese kleinen gelben Blüten, wenn die denn blühen, jeden Tag so 10 Sekunden ein bisschen schüttelt. Also den kleinen Ast nehmt und ein bisschen schnell hin und her schüttelt, damit eine gegenseitige Bestäubung stattfinden kann. Und schon habt ihr doppelt und dreifach Ernte. Bitte macht euch schlau. Es gibt auch hier immer jetzt wieder in regelmäßigen Abständen einen Podcast zum Thema Gartenanbau. Ich werde damit in dieser Woche beginnen. Letzte Woche haben wir schon ein paar Fotos eingestellt. Das ist so wichtig und das bringt euch auch immer wieder runter. Immer wieder mit der Erde verbunden sein, aber auch mit dem Blick in den Himmel, die Verbindung ins Gottvertrauen finden. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr dachtet, dass mit der Pandemie und mit der Ukraine und Russland jetzt das Maß langsam voll ist, dann würde das zu der Zeitqualität, in der wir uns befinden, nicht passen. Wir müssen durch ein Nadelöhr durch und das ist noch nicht durchschritten. Es werden noch einige andere Dinge kommen. Seid bitte vorbereitet, bleibt im Gottvertrauen, geht ins Gebet, wenn es euch schlecht geht. Das ist die allerbeste Hilfe. Und heute im Abendgebet werden wir über eine weitere Stabilisierung und Balance sprechen.
Ja, und das brauche ich auch immer für mein Seelenleben. Also ich freue mich auch immer sehr darüber, um dann wieder in die Entspannung zu kommen, gerade wenn man den ganzen Tag sich mit solch einem Unsinn beschäftigen muss, der hier künstlich erzeugt wird.
Jetzt bekommst du einen Kaffee.
Ich freue mich so.
Und wie findest du, dass ich pfeife?
Ah, ich dachte, ich pfeife.
Mal der, mal der.
Okay, alles klar. Alles Liebe euch aus Kanada. Ciao, ciao.
Bis später.